das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Am Tag nach dem Anschlag von Halle herrscht noch immer Entsetzen, dass eine solche Tat möglich war. Dabei erscheint immer klarer, dass es noch schlimmer hätte kommen können, dass die Tatsache, dass der Angreifer die Tür zur Synagoge nicht aufschießen konnte, vielen Menschen wahrscheinlich das Leben rettete. Nach und nach erfahren wir nun auch mehr über den 27-jährigen Täter, seinen Hass und darüber, was er genau vorhatte. Gleichzeitig zeigen sich deutsche Politiker betroffen und diskutieren, wie Anschläge wie diese künftig verhindert werden können. Andreas Franz über den Stand der Ermittlungen und Jörg Panse über die politische Debatte.
Der mutmaßliche Täter Stefan B. auf dem Weg zum Bundesgerichtshof. Ein Hubschrauber mit GSG-9-Beamten hatte ihn vom Krankenhaus aus Halle nach Karlsruhe gebracht. Erste Ermittlungsergebnisse zeigen, dass der 27-Jährige ein noch viel schlimmeres Verbrechen in der Synagoge in Halle geplant hatte. Der Generalbundesanwalt spricht von Terror.
Nach unseren Erkenntnissen hat der Beschuldigte Stefan B. gestern sich zum Ziel gesetzt, in der jüdischen Gemeinde zu Halle, in der Synagoge von Halle an der Saale, ein Massaker anzurichten.
Gestern Mittag versucht der mutmaßlich rechtsextreme Deutsche, in die jüdische Synagoge einzudringen. Über 50 Menschen müssen um ihr Leben bangen. Der Täter scheitert an der verriegelten Tür. Danach erschießt der schwer bewaffnete Stefan B. in der Nähe eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Dann flüchtet er, kann aber am Nachmittag festgenommen werden. Die rechtsextremistische Motivation des Täters wird immer deutlicher. Ein entsprechendes rassistisches Manifest soll er ins Internet gestellt haben. Vorbild war anscheinend das Massaker von Christchurch. In seinem Auto wurden auch 4 Kilo Sprengstoff gefunden. Ob es Mitwisser gab, ist noch nicht klar. Die Bedrohung durch Rechtsextremismus sei sehr hoch, so Bundesinnenminister Seehofer heute in Halle. Der Sicherheitsapparat müsse gestärkt werden.
Wir wollen bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus, der Hassparolen und des Terrorismus die gleichen Organisationseinheiten errichten wie bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors.
Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht verurteilt Parlamentsreden im NS-Duktus. Sie würden den Weg ebnen für das Geschehene.
Diejenigen, die sich dieser Sprache bedienen, sind nicht im juristischen Sinne der Beihilfe schuldig, aber sie sind die Wegbereiter dessen, was passiert. Sie sind die geistigen Brandstifter in unserer Bundesrepublik.
Auch heute haben sich in Halle wieder viele Menschen versammelt, um der Opfer zu gedenken.
Am Mittag besucht Bundespräsident Steinmeier die Synagoge in Halle. Begleitet wird er vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, und von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff. Steinmeier fordert Konsequenzen nach dem Anschlag auf das jüdische Gotteshaus.
Dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande. Einen solchen feigen Anschlag zu verurteilen, das reicht nicht. Es muss klar sein, dass der Staat Verantwortung übernimmt für jüdisches Leben, für die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland.
Auch die Grünen schließen sich dem Appell zum Handeln an.
Wir müssen endlich umschwenken und uns endlich der Realität stellen, dass die Rechten und die Rassisten, die Antisemiten versuchen werden, in dieser Gesellschaft nicht nur Hass zu streuen, sondern eben auch Gewalt auszuüben.
Kanzlerin Merkel steht auch heute noch unter dem Eindruck der Ereignisse von Halle. Auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Nürnberg fordert sie,
dass die Repräsentanten des Rechtsstaates alle Mittel des Rechtsstaates nutzen müssen, um gegen Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Und da gibt es keinerlei Toleranz.
In Sachsen-Anhalt gilt ab sofort konsequenter Polizeischutz für alle jüdischen Einrichtungen. Die Sicherheitsbehörden hätten aus den Vorfällen gelernt, so der Zentralrat der Juden.
Und deshalb auch der klare Hinweis, dass jüdische Menschen in Deutschland sicher sein können an diesem morgen Abend beginnenden Schabbat, am Labhüttenfest, nächste Woche Montag und Dienstag, ohne Angst und Furcht die Synagogen in Deutschland aufsuchen zu können.
Am Abend in Halle ein Gedenkmarsch zur Synagoge. Morgen will die Stadt mit einer Lichterkette ein weiteres Zeichen gegen Antisemitismus setzen.
Viele von uns haben ja vielleicht lange Zeit gedacht, als Jude in Deutschland zu leben, das ist doch gar kein Problem mehr. Wir alle kennen die deutsche Geschichte, die Verantwortung, die daraus erwächst, die lautet, dass es nie wieder Gewalt gegen Juden geben darf. Und man könnte meinen, das ist unverrückbarer Konsens. Aber der Anschlag von Halle rüttelt viele wach, das zu hinterfragen. Gibt es diesen Konsens wirklich bei jedem? Wie leben Juden heute in Deutschland? Jan Koch hat mit zwei jungen Juden darüber gesprochen.
Wir treffen Emanuel und Xenia in der Düsseldorfer Synagoge. Die beiden kannten sich bisher nicht, haben aber die gleichen Erfahrungen in ihrem Leben gemacht.
Also wenn man sagt, dass man Jude ist, je nachdem, wo man sich gerade aufhält, kann es schon sehr schnell passieren, dass halt Minimum ein Spruch kommt, wie zum Beispiel, ach, du bist Jude, dann kannst du mit Geld umgehen oder halt viele semitische Urteile. Und die schlechtere Variante ist dann halt einfach, dass man halt dann auch richtig derb angegriffen wird, also richtig stark beleidigt wird, vielleicht sogar bedroht wird.
In der Schule, auch im Studium, habe ich das ziemlich stark mitbekommen, dass ich nicht dazugehöre. Auch diese Beleidigung gegen Juden gerichtet, die habe ich auch auf dem eigenen Leib zu spüren bekommen.
Prinzipiell fühlen sie sich wohl hier, auch wenn Antisemitismus bittere Normalität sei. Jetzt nach gestern aber, nach dem Versuch des Attentäters, mehrere Jüdinnen und Juden umzubringen, kommt Xenia ins Grübeln.
Also es kamen wirklich ganz schlimme Gedanken, dass man sich in Deutschland einfach als Jude nicht mehr sicher fühlt. Und auswandern, aber wohin auswandern? Wir sind hier zu Hause, wir sind hier aufgewachsen. Wie soll es weitergehen?
Keine der mehr als 100 Synagogen in Deutschland kommt ohne Sicherheitskonzept aus. Viele haben Polizeischutz. Keiner der gut 100.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland kennt ein Gotteshaus ohne Kamera, Schleuse oder privater Security.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch wie Kirchen ein Haus der offenen Tür sein könnten. Wir würden gerne die Türen hier für jeden öffnen. Aber auch der Anschlag gestern hat gezeigt, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wer und was hier reinkommt. Und deswegen haben wir diese hohen Schutzmaßnahmen.
Wichtig sei Aufklärung, und zwar bereits in der Schule, wo es häufig allein um den Holocaust gehe, kritisieren sie.
Es ist wirklich traurig, dass wir Juden einfach immer wieder als Opfer dargestellt werden und wieder die Situation so ist, dass wir Opfer sind. Und das eigentlich das Einzige ist, worüber in Deutschland berichtet wird, dass mal wieder irgendwas Negatives passiert ist.
Hoffnung, dass sich das mal ändert?
Glaubt nicht daran. Also wir Juden, wir werden seit ein paar tausend Jahren verfolgt. Wir werden auch in ein paar tausend Jahren, wenn es die Erde dann noch gibt, auch noch verfolgt werden.
Da bin ich absolut bei dir, weil die Menschen brauchen allgemein immer einen Sündenbock und der Sündenbock sind nun mal wir.
Es ist Tag 2 der türkischen Offensive gegen Kurden im Norden Syriens und inzwischen fordert der Einmarsch seinen Tribut. Mehrere Tote wurden heute gemeldet, darunter auch Zivilisten und verzweifelte Menschen, die überstürzt ihre Heimat verlassen. Die Vereinten Nationen berichten, schon jetzt seien zehntausende Menschen auf der Flucht. Trotz der militärischen Übermacht leisten die kurdischen Milizen erbitterten Widerstand. Aus der umkämpften Region berichtet Daniel Hechler.
Rauchschwaden über Kamischli. Am Abend fallen wieder Bomben. Die zweite nach den Folgen nach einer kurzen Atempause am Tag. Angst liegt über der beschaulichen Stadt an der türkischen Grenze. Die Läden schließen am Nachmittag. Viele Menschen sitzen auf gepackten Koffern, andere machen sich schon auf den Weg. Ich habe große Angst. Auch meine Kinder fürchten sich. Wir verlassen die Stadt jetzt Richtung Süden, zu meiner Familie in Hasaka. 180 Ziele will die türkische Luftwaffe seit Beginn der Offensive bombardiert haben. Angriffe, die Leid und Zerstörung hinterlassen, auch in Kamischli. In diesem Wohnviertel wurden etliche Häuser getroffen. 3 Menschen starben, mehrere Anwohner wurden verletzt. In einer Klinik werden sie notdürftig behandelt. Dieses Ehepaar wollte mit seinen Kindern vor den Luftangriffen fliehen. Dann schlug eine Bombe neben ihnen ein. Beide wurden schwer verwundet. Ich hatte ein geregeltes Leben. Jetzt haben wir alles verloren. Wer ersetzt mir das? Wer hilft mir? Gott sei Dank haben meine Frau und meine Kinder überlebt. Wenigstens das. Die Ärzte des Krankenhauses versuchen mit einfachsten Mitteln zu helfen. Viele Kollegen sind geflohen. Es fehlen Medikamente, Blutkonserven. Die Zivilisten zahlen den Preis für diesen Krieg. Alle Verletzten, die gestern eingeliefert wurden, waren Zivilisten. Sie bombardieren Wohngegenden. Das muss aufhören, fordern hunderte Menschen am Mittag im Stadtzentrum. Ein Akt der Verzweiflung. Grund für Optimismus gibt es keinen.
Nordsyrien droht einmal mehr im Chaos zu versinken, aber auch auf der türkischen Seite hat der Einmarsch Folgen für die Menschen dort. So feuerten kurdische Milizen heute Geschosse über die Grenze. Dabei sollen auch Menschen getötet worden sein. Der türkische Einmarsch brandgefährlich für die ganze Region. Davor warnten heute auch weltweit Politiker und forderten, die Türkei müsse die Intervention schnell beenden. Von der türkischen Seite der Grenze berichtet Oliver Meyer-Rüth.
Tag 2 der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG. Schwarze Rauchsäulen nach Raketenbeschuss und Artilleriefeuer über der syrischen Stadt Tal Abyad und den umliegenden Dörfern. Die türkische Armee setzt ihre Angriffe mit unverminderter Härte fort. Der türkische Staatspräsident Erdogan zeigt sich dünnhäutig aufgrund der Kritik der EU an der Militäroffensive. Hey, Europäische Union, reiß dich zusammen. Ich sag es noch einmal, wenn ihr diese Operation als Invasion bezeichnet, dann haben wir ein einfaches Spiel. Wir öffnen die Tore und schicken 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch. Am Mittag fahren im türkischen Grenzort Akçakale Militärfahrzeuge und islamistische Kämpfer der sogenannten Freien Syrischen Armee über die Grenze Richtung Syrien. Von dort kommen beunruhigende Nachrichten über Tote und Verletzte. Gegen 13 Uhr Ortszeit. Die Kurdenmiliz YPG setzt sich zur Wehr und feuert Granaten von Tal Abyad auf Akçakale ab. Diese schlagen in Wohnsiedlungen ein. Die Menschen sind in Aufruhr. Viele verlassen Hals über Kopf die Stadt. Aufgrund der Angriffe sprechen Behörden von 3 Toten und mehreren Verletzten.
Seinen Durchbruch hatte Peter Handke damit, sein Publikum zu beleidigen. 1966 mit Publikumsbeschimpfung war das, als er die Werke seiner etablierten Kollegen durch den Kakao zog. Provokant ging es weiter mit seinem Schaffen, die Sprache deftig und direkt. Er liebte es zu provozieren und zu polarisieren. In diesem Jahr wird er nun mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Aber nicht nur er, sondern auch die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk. Für ihre Werke, die, so Jury, Grenzen überschreiten, erhielt sie heute den 2. Literaturnobelpreis, rückwirkend für das vergangene Jahr. Denn 2018 wurde die Auszeichnung wegen mehrerer Skandale in der schwedischen Akademie nicht verliehen. Christian Stichler aus Stockholm.
In Stockholm sind heute nur ihre Bücher anwesend, die Werke von Peter Handke und Olga Tokarczuk. Die polnische Schriftstellerin ist derzeit auf Lesereise in Deutschland. Am Abend gibt es in der Stadtbibliothek von Bielefeld eine improvisierte Pressekonferenz. Ich wusste, dass ich eine ganz ordentliche Schriftstellerin bin, aber ich hätte niemals im Leben daran gedacht, einen solchen Preis zu erhalten. Da muss ich meine Einstellung wohl komplett umstellen. Die 57-Jährige erhält den Nobelpreis rückwirkend für das Jahr 2018 und wird damit vor allem für ihr Werk Die Jakobsbücher ausgezeichnet, ihr großer Überraschungserfolg. Das, was sie wirklich gut beherrscht, ist die grenzüberschreitende Thematik. Sie schreibt über Grenzen hinweg und das macht sich auch in der Form ihrer Werke bemerkbar. Der Nobelpreis für 2019 geht an den Österreicher Peter Handke. Mit dem Theaterstück Die Publikumsbeschimpfung gelingt ihm 1966 der Durchbruch. Mehr als 70 Werke veröffentlicht er, zuletzt 2017 Die Obstdiebin. Politisch ist Handke aber umstritten. In den Jugoslawienkriegen stellt er sich hinter den damaligen serbischen Präsidenten Milosevic, von der UN wegen Völkermords angeklagt. Bei dessen Beerdigung hält er eine Grabrede. Die politische Kontroverse im Handke spielte für das Nobelkomitee aber keine Rolle. Das ist kein politischer Preis, das ist ein literarischer Preis und wir haben das Gefühl, wir müssen zurück zum Werk. Das ist so großartig und reichhaltig. Peter Handke lebt seit Jahren in der Nähe von Paris. Nachdem er heute von der Auszeichnung erfahren hat, sei er erst einmal 4 Stunden im Wald spazieren gegangen, sagte er einer österreichischen Nachrichtenagentur. Auf eine Pressekonferenz hat Handke verzichtet.
100 Jahre ist es her, dass an der Berliner Kunstakademie Frauen regulär zum Kunststudium zugelassen wurden. Bis dahin war es für Künstlerinnen besonders schwierig, überhaupt mit ihren Werken sichtbar zu werden. Nur ganz wenige schafften es wegen der Benachteiligung und Widrigkeiten in die Öffentlichkeit. Jetzt widmet die Alte Nationalgalerie in Berlin genau diesen Frauen eine Ausstellung mit Bildern und Skulpturen und verschafft ihnen so sehr spät die Anerkennung, die ihnen zu Lebzeiten weitgehend verweigert wurde. Griet von Petersdorf.
Dieses Bild macht Kuratorin und Nationalgaleriechef Spaß. Kaiser Wilhelm II., so wie große Männer sich gern sahen, gemalt aber von einer Frau, Wilma Palagi. Sie porträtierte die High Society erst in Berlin, dann in den USA. Sie hatte es eigentlich geschafft.
Trotz ihres unglaublichen Ruhms, den sie damals hatte, mit dem Niedergang der Salonmalerei ist auch der Stern Wilma Palagis gesunken und kaum kennt einer heute noch den Namen Wilma Palagi.
Kopf eines alten Mannes, gemalt von Pauline Lehmeyer. Auch sie vergessen. Es ist das einzige Bild von ihr, sonst weiß man nichts, nicht mal das Todesdatum. Ein Studium nur selten erlaubt. Künstlerinnen im 19. Jahrhundert waren zwar präsent und trotzdem chronisch unterschätzt und ausgebremst.
Den Frauen wurde nachgesagt, dass sie künstlerisch tätig sein können, aber nur nachschöpfend und nicht eigenkreativ. Daher blieb ihnen eigentlich immer so das Höchste in der Kunst verwehrt. Man hat sie eher im Kunstgewerblichen gesehen.
Das ärgerte Paula Modersohn-Becker. Sie entfloh der Enge des konservativen Kaiserreiches und studierte im liberaleren Paris. Und die Malerin der Heiligen Magdalena zog es nach Brüssel. Dort durfte sie auch als Frau Aktmalerei studieren, im Kaiserreich ein No-Go. Die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie holt sie ans Licht, die vergessenen Werke und ihre Künstlerinnen.
Im bayerischen Kitas soll es regelmäßig zu Fällen von Gewalt gegen Kinder kommen, durch die Erzieher dort. Zu diesem Schluss kam ein Institut für kindgerechte Pädagogik, nachdem die Leiterin 500 bayerische Kitas besucht und pädagogisches Fachpersonal geprüft hat. Ein schockierender Befund, der Fragen aufwirft. Wie kann es dazu kommen und wie lässt sich das verhindern? Experten sehen eine Ursache in der schlechten Bezahlung des Berufs. Gäbe es mehr Interessierte, könnten schon bei der Ausbildung strengere Auswahlkriterien eingeführt werden. Reinhard Weber berichtet.
Eltern wähnen ihre Kleinen in Kindertagesstätten gut aufgehoben. Doch häufig kann die Realität auch ganz anders aussehen.
Gewalt in Kitas kommt sehr häufig vor. Ich würde sagen, in fast jeder Kita, fast jeden Tag. In unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt psychische und physische Gewalt, wobei meistens ist es psychische Gewalt nicht von allen Erzieherinnen, sondern immer nur von wenigen. Aber die wenigen sind schon zu viele.
Offizielle Statistiken über psychische Gewalt in Kitas gibt es derzeit nicht. Zu oft werden Taten gar nicht bekannt. Birgit Panklip, Kita-Leitung in Erding bei München, erfuhr aber von psychischen Übergriffen einer ihrer Mitarbeiterinnen.
Es sind dann einfach oft so Floskeln, die Kollegen loslassen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt nicht leise bist, schneide ich dir die Zunge ab oder wenn die Mama nicht kommt, dann nehme ich dich mit nach Hause.
Nach Gespräch und Abmahnungen trennte sich Birgit Panklip auch vom Personal. Das Problem dabei, es gibt zu wenig Erzieherinnen. Per Gesetz haben Eltern seit 2013 Anspruch auf einen Kita-Platz. Für die Ausbildung von Fachkräften fehlen sowohl Schulen als auch Bewerber. Dem Bayerischen Sozialministerium sind zwar Grenzüberschreitungen von psychischer und physischer Gewalt bekannt, sie würden kriminalstatistisch aber nicht explizit erfasst. Um Gewalt vorzubeugen, fördere man die Weiterbildung, hieß es aus dem Ministerium.
Pech für den Norden, Glück für den Süden, so lässt sich das Wetter morgen zusammenfassen. Denn während Norddeutschland unter einer dichten Wolkendecke verschwindet, kann sich der Süden über sommerliche Temperaturen freuen. Hier die Vorhersage.
Im Süden ist es heute Nacht vielerorts klar, im Norden und in der Mitte viele Wolken, Regen fällt aber nur im Norden. Auch am Tag regnet es im Norden zeitweise dazu windig, in der Mitte zwar oft Wolken verhangen, aber es bleibt trocken, im Süden scheint dagegen oft die Sonne. Am Tag 13 Grad in Vorpommern bis 21 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Samstag im Münsterland bis 15, an der unteren Donau nur 2 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit der Füchsin und Susanne Daubner meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:05 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.